ist Jesus. Halleluja. Name über all Namen. Er ist der König über alle Könige und der Herrscher über jede Herrschaft. In der Gegenwart, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das Wort Gottes sagt, jedes Knie wird sich beugen. Wenn Jesus zurückkommt in seiner Herrlichkeit, wird es wie ein Blitz am Himmel sein und alle Völker und alle Nationen werden erkennen, er ist der Messias. Ich habe gelesen im Koran, ich habe gelesen im Talmud, ich habe gelesen in der Bibel. Unvergleichlich ist das Wort Gottes. Findet es selber raus. Findet es selber raus. Jesus, unser Sohn Gottes. Der Gott, der Mensch geworden ist, weil er dich anders nicht hätte finden können. Ich brauche das Beispiel immer wieder gern. Du gehst im Wald spazieren mit ein paar Jungs. Sehen sie einen Ameisenhaufen und ginken rein. Bang! Kaputt. Zuerst lachst du und dann denkst du, ja nein, ist ja ganz krass. Jetzt habe ich noch den Ameisenhaufen kaputt gemacht. Und dann kommt der langsam das Mitleid mit diesen Ameisli. Weil du weißt, die brauchen wieder Monate, bis sie so weit sind. Dann denkst du, okay, gut, ich helfe ihnen ein bisschen. Gehst in den Wald und suchst die kleinen Hölzli und biegst es auf den Ameisenhaufen. Und du stellst fest, es funktioniert nicht. Du kannst mit deinen klobigen Händen den Ameisenhaufen nicht bauen. Gut, Gott könnte es. Aber die Analogie ist die. Wenn du dich würdest entscheiden, ein Ameisen zu werden, dann könntest du ihnen wirklich helfen. Und so hat Gott in seiner unwahrscheinlichen Güte, obwohl er hätte müssen machen, bumm, und die Ameisenhaufen wieder da gewesen, hat er sich dennoch entschieden, ich gebe euch Menschen ein Beispiel für eure Begrenztheit und ich gebe ein Beispiel für meine Liebe und ich werde selber Mensch, damit ich dein Herz erreichen kann. Ist das nicht gewaltig? Das ist unser Jesus, Halleluja, Sohn Gottes. Name über all Namen, König über all Könige, Herrscher über Herrschaft. Unser Gott ist nicht weit weg. Unser Gott ist ganz, ganz nah gekommen. Ganz, ganz nah. Er ist so nah, dass er in deinem Herz innen ist. Alles, was es braucht, ist eine Demut. Eine Demut, zum sagen, schau, bekenne, dass zwischen mir und dir ein Berg ist. Der Berg ist Schuld. Sachen, die sich angehäuft haben, wie auch in einer menschlichen Beziehung, gibt es auch Berge und Schutt dazwischen. Aber das Gewaltige ist bei Gott, wenn einer ein demütiges Herz hat und von Herzen bereut, was all seine Fehler gewesen sind, dann ist Gott so grosszügig und er sagt zum Berg, BAM! Und der Berg ist weg. Und deine Schuld ist weg und du hast Freisicht auf Gott. Du kannst Jesus in die Augen schauen, du weißt, du bist ein geliebtes Kind. Nichts ist zwischen dir und Gott. Und das ist möglich geworden, weil Gott selber den Preis gezahlt hat. Du denkst, warum musste Jesus gekreuzigt werden? Ich sage dir etwas. Du musst gekreuzigt werden. Und ich musste gekreuzigt werden. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Er ist nicht einer, der blind durch die Welt durchläuft und sagt, ja, ich habe das nicht gesehen. Den Mord habe ich nicht gesehen. Den Ehebruch habe ich nicht gesehen. Die Lüge habe ich nicht gesehen. Den Neid habe ich nicht gesehen. Misshandlungen habe ich nicht gesehen. Krieg habe ich nicht gesehen. Betrug habe ich nicht gesehen. Mobbing habe ich nicht gesehen. Habe ich alles nicht gesehen. Ich bin ein alter, zittriger, bärtlicher Gott, sehr weit weg. Gott ist gerecht. Er ist präsent. Er ist da. Und du meinst, du könntest irgendetwas hinter seinem Rücken machen. Du täuschst dich. Er weiss ja alles. Wenn du Mutter und Vater bist, dann weißt du, dass du deinem Kind eine Konsequenz geben musst, wenn es du liebst. Stimmt's? Und Gott ist gerecht. Und er ist barmherzig. Und darum hat er gesagt, ich liebe ihn so, dass ich Konsequenz gerade auf mich nehme. Und in dem Zeichen, dass ich Konsequenz von deinem Versagen auf mich nehme, wirst du, liebes Kind, sagt Gott zu dir, meine Liebe zu dir erkennen. Und du wirst mir dein Herz schenken und du wirst ein neuer Mensch und du wirst anders leben. Weil Veränderung, meine Liebe, ist nur durch Liebe möglich. Nicht durch Zwang, nicht durch Druck, nicht durch Verlangen, sondern es heisst im Wort Gottes, meine Güte, sagt Gott, wird dich zum Umdenken bringen. Ist das nicht cool? Gottes Liebe wird dich zum Umdenken bringen. Nicht Gottes Zorn und auch nicht Gottes Gericht, sondern Gottes Liebe. Wenn sie bei dir ankommt, wirst du denken, wow, ist das wirklich richtig gewesen, was ich gemacht habe? Bin ich da wirklich im Licht gelaufen? Es ist Gottes Liebe. Ist das der Hammer, oder? Und wir gehen ins Thema Beziehungen, gehen wir heute weiter. Und das, was zwischen Gott und dir wahr ist, das ist auch zwischen dir und deinen Mitmenschen wahr. Zwischen den Ehepartnern, zwischen den Freunden, zwischen den Geschwistern, zwischen den Brüdern und Schwestern im geistlichen Sinn. Und Jesus sagt uns zu dem Paulus, ja, das ist vom letzten Mal, das ist auch eingefahren, gell? Das war das letzte Mal. Liebet eure Feinde. Eigentlich wollte ich euch zeigen, Römer 12. So viel so euch liegt, meine Lieben, habt mit allen Menschen Frieden. Das ist die Basis, wo wir darüber reden. Und in dieser Basis haben wir verschiedene Stationen durchlaufen. Der erste Punkt, den wir angeschaut haben, ist das Störgefühl. Ein Störgefühl ist nichts anderes als dann, wenn du an irgendjemanden denkst oder du denkst, jemand denkt an dich. Und dann gibt es ein Störgefühl. Du denkst, oh, etwas stimmt nicht. Vielleicht verwachst du morgen früh und hast die Person vor Augen. Sobald du ein Störgefühl hast, musst du handeln, sagt das Wort Gottes. Und die Prinzipien, die ich euch lerne, die sind für Christen gedacht. Du kannst es nicht auf Menschen überstülpen, die Jesus Christus nicht kennen. Sie haben ganz andere Voraussetzungen und andere Werte. Das ist primär für Menschen, die Jesus das Leben anvertraut haben. Prinzipien könnt ihr aber überall anwenden, aber mit Weisheit und abgeschwächt. Du darfst nichts einfordern. Auf alle Fälle, wenn du ein Störgefühl hast, nimm das ernst. Weil wenn du dein Störgefühl in einer Beziehung nicht ernst nimmst, dann lagert sich Schutt auf deine Seele ab. Schutt. Und die Schutt gibt dir eine Hornhaut auf deiner Seele. Und die Hornhaut macht dich unempfindlich. Zwar hast du keinen Schmerz mehr, weil du eine Hornhaut hast, wie ich vom Gitarrenspielen an den Finger. Wenn ich eine Hornhaut, ich spüre nichts mehr. Aber ich spüre wirklich nichts mehr. Aber ich bin auch nicht mehr kützelig an den Finger. Also ich kann auch nicht mehr lachen. Und so ist es auch mit der Seele und der Hornhaut. Wenn du eine Hornhaut auf der Seele hast, kannst du auch nicht mehr lachen. Die Freude kommt dann nicht mehr durch. Verstehst du? Weil du hast Schutt auf deiner Seele. Schutt. Und bis da mal das Gefühl durchgedrungen ist, guten Morgen, das kann Jahre vergehen. Störgefühl ernst nehmen. Zweitens, wenn du meinst, eine Beziehung ist nicht in Ordnung, heisst es noch nicht, dass es deine Schuld ist oder einem anderen seine Schuld. Das heißt noch nicht über Schuldanteil. Und ich sage immer, es muss einen Schuldigen geben. Nicht um den Schuldigen bloßzustellen, sondern um das Problem zu lösen. Darum ist es gut, wenn es einen Schuldigen gibt. Dann sagt Jesus, hör mal, such die eigenen Balken in deinem Auge, bevor du den Splitter beim Bruder rausholen willst. Das hat der Ex in der Einleitung so schön gesagt. Schau, was ist dein Beitrag? Und wenn das Problem bei dir ist, Halleluja. Ich sage immer, die Probleme, die die Schuld bei mir ist, die habe ich am liebsten. Weil die kann ich ganz privat lösen und das Problem ist weg. Wenn es aber beidseitig ist, dann ist wichtig, dass du in eine Vergebung hineinkommst. Über das haben wir das letzte Mal geredet. Und die Vergebung wird eigentlich erst recht getoppt und ausgeschmückt zur Feindesliebe. Über das haben wir letzte Woche geredet, ihr könnt das nachhören. Und das führt uns dazu, dass wir dann, wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist und der Fehler beim Gegenüber vermutet und wir Verantwortung für unsere Schuldanteile übernommen haben, auf eine Konfrontation losgehen. Konfrontation, sag mal mit mir, Konfrontation. Jawohl, Konfrontation, ganz wichtig. Und über das wollen wir heute reden, Halleluja. Ist das nicht cool? Wir werden heute lernen, wie man konfrontiert. Und das wird für die einen wirklich ein Augenöffner sein. Und bevor wir aber das machen, wie wir aus dem Wort Gottes herausfinden, wie wir konfrontieren, wollen wir Raum geben für Zeugnis. Und wir haben hier wieder ein Open Mic. Bitte steht ein bisschen hinter den Ständer, weil dann sind wir nicht im Bild. Das ist sicher auch noch gut für euch, aber eure Stimme wird man gleich hören. Gebt ein Zeugnis, erzählt, was ihr erlebt habt in den letzten Wochen in Bezug auf Beziehungen, wie ihr gewisse Prinzipien angewendet habt. Es ist immer so, der Erste braucht immer am meisten Mut und nachher fängt das an zu fliessen. Ist nicht der Fall, ist kein Zeugnis da. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ihr also nachher würdet. Oh, da kommt jemand. Es braucht ein bisschen Mut, also Respekt. Das erhöht natürlich den Druck, oder? Bitte.
Genau, also ich habe mich letzte Woche einfach mega mit dem Thema Feindesliebe nochmal auseinandergesetzt. Und für mich ist das einfach eigentlich immer so ein bisschen ja, der David, der halt da seine Feinde hat, der ihn auf Leben bedroht. Und das war für mich wie nicht so real gewesen in meinem Leben, was das dann genau bedeutet. Und ich habe dann Gott einfach gebeten, dass es mir aufzeigt. Und ich studiere und im Studium ich habe einfach mega viele Studienkolleginnen und Kollegen. Und eine ist vor einer Zeit ist sie mal vor mir gehockt und wir haben irgendeinen Konflikt gehabt und sie hat dann so eine Bemerkung gemacht, die mich recht getroffen hat. Und ich weiss noch, dass ja Gott hat mir sie wieder wie vor Augen wieder geführt und es war einfach so, gewesen, dass ich schlechte Gedanken hatte über sie. Und dann habe ich wie so gemerkt, was ist wie ein Feind geworden für mich und ich habe ihr wie auch Schlechtes gewünscht. Und ich habe einfach wie keinen Weg gesehen, dass eben so das Störgefühl weggeht. Und dann bin ich Sport machen und bin so in der Umkleidekabine und dann läuft sie einfach rein. Also ich hätte sonst, glaub, keine Chance gehabt, ihr irgendwie wieder zu begegnen, weil wir haben recht so Grüppli so im Studium. Und ja, ich hätte wie, oder auch wie das, ja, ich hätte es schon können selber machen, aber es ist wirklich Gott, der es mega geführt hat. Und es war für mich mega, mega ein Segen gewesen. Und ich habe ihre, mit dort habe ich mich dann auch mit ihr ausgesprochen und habe wirklich die Liebe wieder gehabt für sie. Und ich habe auch gemerkt, was ich über sie gedacht habe. Gar nicht wahr gewesen. Ich habe sie auch völlig anders eingeschätzt, als sie ist. Und ja, das ist wirklich wieder voll Vergebung passiert.
Danke. Guten Morgen. Das, was mir die Augen geöffnet hat, war der Part, wo Hans-Jörg das mit dem Splitter erklärt hat. Das ist etwas, was ich nie verstanden habe. Weil es hat Situationen gegeben, wo andere sich massiv mehr bei mir verschuldet haben, als umgekehrt. Und ich immer gefunden, ja gut, er hat einen Balken und ich habe einen Splitter. Und er hat ja uns erklärt, das habe ich nicht abgestritten, aber trotzdem hat er den Balken gehabt. Und er hat ja erklärt, dass der Splitter, wenn er ganz nah ans Auge kommt, wird halt eben zum Balken. Und es hat mir sehr geholfen, eine Situation richtig anzuschauen, wo ich mich sehr wenig verschuldigt habe, aber halt doch auch verschuldigt habe. Und andere sehr massiv und innerlich mitteilen, wie können bekennen, vor Gott bekennen und Vergebung bitten. Die Situation mit ihm ist nicht bereinigt, aber wird bereinigt werden, weil ich habe meinen Schritt gemacht, oder sobald es zu Ausspruch würde kommen. Es hat so geholfen und einfach auch im Alltag, im Berufswelt begegnen einem so viel Konflikt und einfach die Freiheit können, den anderen zu segnen und frei zu geben, obwohl er sich falsch verhalten hat, ist so unantastbar, man ist so frei und das ist einfach genial.
Danke vielmals. Wow. Auch da, Alier Jesus. Du hast wirklich verstanden, was es heisst, so vieles an euch liegt. Lebt mit allen Menschen im Frieden. Und es ist tatsächlich so, deine 0,25% Schuld, die wahrscheinlich auch bei dir zu finden ist, die werden für dich zu 100%, die zwischen dir und Gott steht. Und wenn du das anfängst abzutragen und dort Verantwortung übernimmst, dann durchbrichst du Gewaltspirale. Und Frieden kann reinkommen. Hammer. Lass uns doch nochmal ein Zeugnis hören.
Ja, ich habe euch das letzte Mal erzählt von den Mitarbeitern, der so ein bisschen mein Piesacker und Ankläger war. Und wie er mich so gereizt hat, dass ich am Morgen einfach ja, nur noch sein Gesicht gesehen habe und geflucht habe. Und das letzte Mal ging es ja ums Feindesliebe gegangen und segne deinen Piesacker. und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht und versucht. Und ich habe festgestellt, der Freitag ist er zu meinem Segen geworden. Er hat uns auf allen Institutionen angeklagt und Schlammschlacht betrieben. Aber gleichzeitig hat das zu einer Reinigung in unserer Firma geführt. Und dass wir uns selber sicherer gemacht haben. Und auch, dass andere jetzt zu uns kommen, zum Mängel beheben. Und zwar gratis für uns. Ja. Also einfach fantastisch.
Vielmals. Ich glaube, wir machen noch weiter. Das sind so Perlen, so Nuggets, die man hört.
Du hast gerade vorhin gesagt, Liebe verändert. Und das ist etwas, was ich erleben durfte. Ich hatte einen Chef, wo ich angefangen habe. Ich habe nicht gewusst, dass er Depressionen hat. Ich habe einfach gemerkt, er ist ein bisschen schwierig. Und ich habe dann einfach gefunden, ich will ihn lieben in dem, wo er ist. Ihn respektiere in seiner Rolle als Chef, auch wenn er sich nicht immer gut verhalten hat. Und ihn segnen. Nicht in dieser Königsdisziplin wie du. Mein Segen war dann einmal im umgekehrten Geist. Ich habe einfach gemerkt, wenn er jetzt nicht sanftmütig ist oder nicht geduldig, habe ich ihn einfach gesegnet mit Geduld und Sanftmut. Und es war sehr cool zu sehen, wie der Mensch sich verändert hat und wie er heute mit einem Strahlen arbeiten kann. Und wie man einfach merkt, er ist für mich geworden, er hat sich auch für mich eingesetzt. Und es ist mega Segen. Alle Gott.
Halleluja. Ist gut, wenn gerade noch jemand ist, würden wir die Person noch reinnehmen. Huhu! Herrlich!
Also ich mache es kurz. Guten Morgen miteinander. Nein, ich habe bis vor einem halben Jahr hatte ich immer das Gefühl, ich habe nie Schuld. Wirklich. Und ich habe jetzt wirklich auf einem A4-Blatt angefangen, die Namen aufzuschreiben, wo ich Konflikt habe. Und habe angefangen, die Leute zu kontaktieren und zu sagen, schau, was passiert ist, ich bin schuldig. Ich habe den Fehler gemacht. Und es ist gewaltig. Ich sage nur Danke.
Ganz herzlichen Dank. Wow! Und das von jemandem, der ganz frisch ins Reich Gottes hineingeboren worden ist, da möchte ich gerade die Brücke schlagen. Ich möchte sagen, heute Morgen geht es um ein spezifisches Thema. Und es kann sein, dass du heute zuerst mal da in die Celebration kommst, vielleicht das letzte Mal, vielleicht bist du Gast, vielleicht hörst du es online. Aber heute ist der Morgen, wo Gott deine Beziehung mit ihm in Ordnung bringen will. Das ist das allererste, was ich machen will. Es kann auch sein, dass du da rein bist und noch keinen Entscheid für Jesus Christus getroffen hast, bewusst. Auch willst du heute Gelegenheit dazu haben. Dass du heute ein Kind Gottes wirst. Durch Geburt. Dass der Heilige Geist in dir eine neue Schöpfung zeugt, indem du ihn einlatschst. Du musst dir so vorstellen, du bist Blume, er ist Bienenli. Und die Biene kommt und sie befruchtet dich. Das ist der Heilige Geist, sie befruchtet dich. Und es entsteht Frucht in dir, etwas Neues. Das ist Wiedergeburt. Es braucht zwei Seiten. Gott ist bereit für dich. Immer. Es heisst im Wort, Gott will, dass alle Menschen seine Güte erfahren und gerettet werden. Und wenn du dein Herz öffnest heute Morgen und sagst, ja, komm zu mir, Heiliger Geist, schaff das Wunder von der Neugeburt in mir. Du wirst es erleben. Und du wirst in kurzer Zeit genau so wunderbare Geschichte und derige Zeugnisse erzählen, wie wir heute gehört haben, und noch grössere. Halleluja. Genau. Aber jetzt lass uns ins Thema hineingehen. Das Thema ist ja Konfrontation. Und ich dachte, wir sagen zuerst ein paar Hindernisse zur Konfrontation. Das Wort muss ich nicht erklären. Ich habe extra nicht irgendwie ermahnen oder Aussprache oder irgendetwas Seichtes gewählt, sondern Konfrontation. Sag mal, Konfrontation. Yes. Der Schweizer hat das Problem mit zu konfrontieren. Ich liebe die Deutschen. Aber wenn ich mit Deutschen zusammen bin, dann denke ich, hey, die sind so konfrontativ. Ich denke, die kommen alle aus Berlin, dann gebe ich Vollgas. Und dann schrecken sie auf. Verschrecken, sage ich, oh, sorry. Ich habe gemeint, ihr wäret jetzt mal die Konfrontativen. Aber der Schweizer ist nicht konfrontativ. Konfrontativ. Ich bin von Natur auf konfrontativ. Ich glaube, ich habe die Welt schon konfrontiert, als ich rausgekommen bin. Als allererstes. Es ist einfach so. Das ist jetzt mein Typ. Aber es sind nicht alle so. Und viele Menschen haben Angst vor der Konfrontation. Haben Angst zum Konfrontieren. Und zwar ist es ganz einfach. Du hast Angst zum Konfrontieren. Und übrigens, ich habe das auch. Obwohl ich ein konfrontativer Typ bin, habe auch ich Angst zum Konfrontieren. Und wisst ihr wieso? Du weißt nicht, wie es rauskommt. Es ist eine Geschichte mit einem undefinierten Ausgang. Und du weißt nicht, wie der andere reagiert. Du weißt nicht, wie du reagierst. Es ist einfach ein riesen Unterfangen. Und viele tun nie konfrontieren, weil sie Angst haben vor dem Resultat. Vielleicht hast du sogar Angst vor deiner eigenen Reaktion. Und sagst, wenn ich den konfrontiere, ich verliere die Nerven, ich haue ihm noch eine runter. Oder? Könnte ja sein, dass du Angst hast vor dir selber. Vielleicht hast du Angst vor dem Gegenüber, dass er dir eine anpängelt. Oder vielleicht hast du Angst vor seelischen Verletzungen, die passieren können. Und die Angst, die ist gerechtfertigt. Aber der Nutzen, der aus einer sauberen Konfrontation rauskommt, ist viel grösser, weil Konfrontation geht nicht darum, das Gegenüber klein zu machen und fertig zu machen, sondern Konfrontation im biblischen Sinn geht darum, ein Problem zu lösen und es ist eine Chance. Ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist ein falsches Harmoniebedürfnis. Ich denke, auch das ist sehr, sehr weit verbreitet. Man sagt nichts, man schluckt es runter, oder? Ich sage immer, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Schlucker und es gibt Spucker. Und beide haben ihre Schwierigkeiten, aber der Spucker kommt einfacher durchs Leben, weil er spuckt einfach immer alles raus, was ihm nicht passt. Wenn jetzt ein krasser Spucker an eine Kasse kommt und er steht in der falschen Reihe und die anderen vier Reihen bewegen sich schneller, dann sagt der Spucker, hat doch gewusst, ich stehe immer am falschen Ort da. Aber der Schlucker, oder, mit dem gleichen Gefühl, macht einfach... Das ist der Unterschied zwischen Schlucker und Spucker. Und das gibt es auch in Beziehungen. Und das Blöde ist das, oder? Wenn Schlucker und Spucker sich zusammenfinden und der immer austeilt, findet jemanden, der immer einsteckt. Oder? Dann hast du eine oberflächliche Harmonie, aber du hast ja keinen Frieden. Oder? Nun gut, es ist ganz wichtig, wenn du in einer Beziehung etwas gewinnen willst, sprich eine Person willst gewinnen, und was geht es ja? Du willst Beziehung gewinnen. Du willst nicht Recht haben, sondern du willst gewinnen, dass Jesus gewinnt. Dann musst du auch bereit sein, zu verlieren. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Wenn du jemanden konfrontierst und du denkst, es gibt nur eine Möglichkeit, nämlich dass du die Person gewinnst oder dass du gewinnst, musst du gar nicht erst anfangen. Du darfst erst spielen, zum Gewinnen, wenn du bereit bist, zum Verlieren. Verstehst du das? Du musst bereit sein, zum Verlieren. Wenn die Leiter in unseren Power-Teams zu mir kommen und sagen, ich habe dort und dort eine Schwierigkeit, ich weiss nicht, wie dort weiter. Und ich spüre, wir stehen ja hinter unseren Leiter. Dann sage ich ihnen immer, weisst, red mit dieser Person, gib dein Beste, mach dein Beste. Aber du musst etwas wissen, ich bin dir nicht böse, wenn du die Person verlierst. Du musst können Menschen verlieren, wenn du willst, Menschen gewinnen. Wenn du nur allem festheben willst, wirst du nie gewinnen. Und es wird einen falschen Frieden geben. Ganz ein wichtiger Punkt. Haben wir verstanden? Ich muss können verlieren, wenn ich gewinnen will. Wenn es nur einen Weg gibt, wird es nicht funktionieren. Wenn du aber bereit bist, loszulassen und zu verlieren, dann kannst du auch gewinnen. Und das ist der Grund, warum viele Leute nie konfrontieren. Weil sie Angst haben, sie könnten verlieren. Sie wollen nicht verlieren. Stimmt's? Der dritte Punkt ist Bequemlichkeit. Muss ich nicht viel dazu sagen. Aber eine Konfrontation ist schon etwas sehr Unangenehmes. Du musst dir wirklich Zeit nehmen, du gehst in einen Konflikt rein, du musst dich vorbereiten, es kostet dich etwas, jemanden zu konfrontieren. Und vor allem eine Konfrontation im biblischen Sinn ist eben etwas, wo du jemandem zu lieb tust sogar. Es geht so weit. Also es ist ein Liebesdienst. Wenn du in einer Beziehung bist und du hast all diese Schritte gemacht, die wir nachher noch einmal kurz anschauen, wann ist man bereit zu konfrontieren, das bedeutet, dass du schon eine rechte Vorarbeit geleistet hast und dass du fähig bist, jemanden zu konfrontieren, musst du selber bereit sein, einen Preis zu zahlen. Viele Leute sind viel zu bequem und sagen dann einfach, ja, nein, ist schon gut. Aber im Grunde genommen sind sie einfach zu faul und zu bequem, um eine Beziehung anzuschauen. Und darum, so ein Vorbild, die Person, die vorher gesagt hat, dass sie eine Liste macht mit allen Menschen, wo man einmal nachgehen will, das ist alles andere als Bequemlichkeit. Das ist Liebe pur. Und ein vierter Punkt, warum man Leute nicht konfrontiert, ist schlicht Unwissenheit. Auch gerade unter Christen, da haben wir das letzte Mal darüber geredet, was heisst es, die anderen Backen anheben, was heisst es, die zweite Meile gehen. Viele denken, ja, ich muss mir alles gefallen lassen. Ich bin Christ, es ist okay, wenn die Leute bei mir reinschalpen und mich vertrampeln. Ich darf mich gar nicht wehren. Das stimmt natürlich nicht. Das sind Hindernisse, die mir in den Sinn gekommen sind, die ich beobachte. Ich bin sicher, es gibt noch mehr Hindernisse, aber möglicherweise findest du dich im einen oder im anderen. Ich möchte mit euch anschauen, was sind denn Voraussetzungen, dass du, ich sage jetzt mal, vom Wort Gottes her, von Gott her, überhaupt in der Position bist, um jemanden zu konfrontieren. Der erste Punkt ist, in dir muss Wahrheit und Liebe gefunden werden. Wahrheit und Liebe. Es ist wie bei einem Vogel mit zwei Flügeln. Ein Flügel ist die Wahrheit. Die ungeschminkte, uneingeschränkte Wahrheit. Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Das ist ein Flügel. Und der zweite Flügel ist die uneingeschränkte Liebe, die Agape-Liebe, die uneingeschränkte, bedingungslose Liebe. Erst wenn beides bei dir zu finden ist, bist du überhaupt bereit, jemanden im biblischen Sinn zu konfrontieren. Wenn du nur etwas hast, nur Wahrheit, dann fliegst du im Kreis umeinander, kommst nicht ans Ziel. Wenn du nur mit dem Flügel der Liebe fliegst, fliegst du im Kreis. Du brauchst Wahrheit und Liebe, mit anderen Worten, du brauchst die Sicht von Jesus Christus. Weil er schaut dich auch an mit Wahrheit und mit Liebe, wie ich eingangs gesagt habe. Gott tut nicht einfach, kommt nicht einfach mit seiner Wahrheit auf dich und auf mich, sonst wären nämlich alle flach. Würden wir keinen Ton mehr machen, weil die Wahrheit ist sehr oft hart und entlarvend und unbequem und verletzend. Wenn er nur liebevoll wäre, geht es auch nicht. Somit kommt Gott mit Wahrheit und mit Liebe in dein Leben. Und so sollst auch du mit Wahrheit und mit Liebe ins Leben von dieser Person hineinkommen, die du konfrontierst. Das Zweite ist, du musst vorbereitet sein. Die Vorbereitung, die haben wir wirklich jetzt die letzten x paar Sündungen angeschaut, habe ich auch eingangs noch mal erwähnt. Du musst dein Störgefühl ernst nehmen. Du musst deinen Balken finden, deinen eigenen Balken, dich selber reflektieren. Du sollst dieser Person vergeben haben und du sollst eine Liebe, eine Feindesliebe für die Person haben. Du merkst, die Konfrontation ist nicht eine leichtfertige Konfrontation aus einer Emotion heraus, sondern die biblische Konfrontation ist etwas, wo in dir eine grosse, grosse Vorarbeit hat. Versteht ihr das? Schon, oder? Darum konfrontieren nicht aus Verletzung. Wisst ihr, man kann ja über Erziehung verschiedene Meinungen haben und streiten, oder? Ich bin jetzt ein Verfechter, dass du einem kleinen Kind einmal eins auf die Finger geben kannst. Da habe ich überhaupt kein Problem und sage es gerne öffentlich. Und wer denkt, das gibt einen Schaden, lernen meine Kinder kennen. Sie haben sehr wenig Eis auf den Finger bekommen. Ich glaube auch nicht, dass man Prügelstrafe machen oder sonst irgendetwas, aber einmal eins zwicken oder so, finde ich nicht so schlimm. Was ich schlimm finde, ist die sagen, wir sind total dagegen, dass man am Kind mal eins zwickt. Es sei denn, und jetzt was sagen sie, es geschieht im Affekt. Da lache ich mich ja krank. Das liest du in den Zeitungen. Ja, nie eins auf den Finger geben, außer es kann ja mal sein, dass die Hand ausrutscht. Haben das nicht auch schon gehört? Das liest ich ständig. Das ist das Höchste vom Holen. Gegen das bin ich. Ich bin dagegen, dass dir die Hand ausrutscht, wenn du Vater oder Mutter bist. Aber ich bin dafür, dass wenn es jetzt halt zum 50.000. Mal nicht geht, dass du halt dem Kind mal eins auf den Finger runterschlägst, oder? Geplant, gezielt, angekündigt. Ich sage das bewusst, ich habe mir überlegt, soll ich mich schon wieder in die Nestle setzen oder nicht? Natürlich, logisch. Logisch setze ich mich in die Nestle, ist ja gern passiert. Bei der Konfrontation ist es genau das Gleiche. Du nicht Leute konfrontieren aus einer Verletzung, aus einem Affekt aus. So, jetzt langt es mir aber, jetzt muss ich mal übergehen. Das kommt nicht gut raus. Du konfrontieren mit einer nötigen Vorbereitung, mit einer nötigen Abwägung, mit einer, deine Verletzung darf nicht dein Motor sein. Deine Verletzung mag wohl der Grund sein, aber es ist nicht dein Motor, dass du jemanden konfrontierst. Sondern du kommst mehr oder weniger relaxed, weil du eben deinen Teil schon gemacht hast. Oder? Amen, habt ihr das alles verstanden? Ganz, ganz wichtig. Darf ich mal die Hände sehen? Richtig nochmal. Glang, ich gebe da Licht schon. Super. Super. Also sind vorbereitet und kommen nicht aus Verletzungen. Kommen nicht aus Verletzungen in Konfrontation hinein. Das ist doch schon extrem viel Weisheit, die wir heute Morgen gelernt haben. Und wir haben noch nicht mal die Bibel aufgeschlagen. Das sind einfach Prinzipien. Und die Prinzipien kannst du für Christen und für Nicht-Christen anwenden, aber ganz sicher für Christen. Und dort musst du eben Störgefühl extrem ernst nehmen. Bei einer Person, die nicht gläubig ist, die nicht Nicht-Christ ist, da musst du einfach viel grosszügiger noch sein. Weil du kannst nicht jedes Problem lösen, oder? Und eine weitere Voraussetzung zur Konfrontation ist nämlich, wer soll denn da gewinnen? Was ist das Ziel? Und das Ziel ist nicht, dass du gewinnst, sondern dass Jesus gewinnt. Halleluja! Und meine lieben Leute, jetzt haben wir schon so viel, wenn wir das wirklich können leben in unseren Beziehungen. Hindernis ist Angst, falsches Harmoniebedürfnis, Bequemlichkeit und Unwissenheit. Das verhindert eine saubere Konfrontation. Voraussetzung zur Konfrontation ist, dass Wahrheit und Liebe in dir drin ist. Dass du vorbereitet bist und nicht als Motor deine Verletzung brauchst. Und das Ziel von der Konfrontation ist, dass Jesus siegt. Nicht, dass du siegst und du Recht bekommst, sondern Jesus soll siegen. Das macht dich offen. Halleluja. Jesus, und ich bitte dich gerade für die Merkmale, die wir jetzt gehört haben. Und ich spüre, die sind fast ein bisschen zu viel. Obwohl es total logisch tönt, Vater, bitte ich dich jetzt ganz fest, dass du das sinken lässt. In unsere Situationen rein sinken lässt. Dass jetzt einfach auch Momente abgerufen werden, wo man das versteht und kann implementieren in sein eigenes Leben. Ich bitte dich darum von ganzem Herzen, Jesus. Ich danke dir. Amen. Also es ist eine Vorbereitung nötig, um dann eine Konfrontation zu machen. Konfrontation selber ist in Matthäus 18 beschrieben und da bitte ich euch, die Bibel aufzuschlagen oder euer iPhone, Android. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu ihm und sag ihm, was er falsch gemacht hat. Wenn er auf dich hört, hast du einen Bruder zurückgewonnen. Will er davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit. Denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen wird die Sache eindeutig bestätigt. Wenn dein Bruder auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle ihn wie einen, der von Gott nichts wissen will und ihn verachtet. Ich habe das jetzt mal versucht aufzuzeichnen. Und ihr seht, es sind vier Schritte, die bei der Konfrontation, so wie es uns Jesus lernt, gehen werden. Und der erste Punkt ist Konfrontation unter vier Augen. Und auch wenn wir jetzt so total auseinanderbeinelt haben, bei Kleinigkeiten gehst du nach dem Störgefühl im Grunde genommen direkt auf die Person zu. Du musst auch nicht gross vergeben und du schaust die Person auch nicht als Feind an. Es geht dir auch nicht darum, was ist mein Anteil, was ist dem sein Anteil. Du merkst einfach, du hast ein Störgefühl und du gehst auf die Person zu und sagst, du hast in der Pause diese Bemerkung gemacht. Wie hast du das gemeint? Oder? Das ist Konfrontation unter vier Augen. Das ist einfach etwas, das Licht bringen. Du, wie ist das gewesen? Kannst du mir das nochmal erklären, was du gemeint hast? Und in aller Regel löst sich das Problem. Oder? Und dann geht der Pfeil gerade über eine Glory. Du hast einen Bruder oder eine Schwester gewonnen. Es ist doch so, jede Konfliktsituation, wo du zusammen bestehen kannst, wo du handeln kannst, auch in einer Ehe, macht dich doch stärker. Du baust nachher auf den Sieg auf und sagst, hey, jetzt sind wir doch schon mal gewesen, weißt du noch? Haben wir doch auch bestanden, haben wir doch gesiegt, haben wir uns doch versöhnt, haben wir doch herausgefunden, wie wir miteinander umgehen. So ist es in einem Team, so ist es in einer Family, überall in Beziehungen. Ganz wichtig ist, dass die Konfrontation unter vier Augen wirklich stattfindet. Wirklich stattfindet. Gerade unter Geschwisterten. Sind da dazu gerade Fragen? Ich darf jetzt einfach reinrufen, ich sage es ins Mic rein. Konfrontation unter vier Augen.
Da war noch jemand anderes dabei. Wo soll es stattfinden?
Die Frage ist, wenn mehrere Personen mit involviert sind, ist die Personen, die noch dabei waren, sind die direkt am Geschehen beteiligt oder sind sie einfach Zeugen?
Zeugen.
Sie sind Zeugen. Ich sage meine Meinung dazu. Ich würde das Feuer so klein wie möglich behalten, den Ball so tief wie möglich halten und würde in dem Sinn das einmal im kleinsten möglichen Kreis ansprechen, in der guten Zuversicht, dass sich es ja eh löst. Wenn, angenommen, die Person dann positiv reagiert und sagt dir, okay, jawohl, das stimmt, ich habe dich im Grunde genommen bloßgestellt, angenommen. Das wär Konfrontation oder quasi das Problem, die Konfliktsituation. Ich habe dich bloßgestellt. Dann führt es selbstverständlich in die Wiederherstellung. Damit die Beziehung wieder gut wird, muss die Person, die dich bloßgestellt hat, das in dem Rahmen, wo sie dich bloßgestellt hat, auch wieder in Ordnung bringen. Das heisst, im zweiten Schritt musst du vielleicht alle zusammenrufen und dann sagt die Person, sagt, oh, schau jetzt, ich bin so froh, ein Kollege ist auf mich zugekommen, es war missverständlich von meiner Seite, es tut mir leid, ich kann nicht wollen, die und die Aussage machen. Und das Problem ist gelöst und der ganzen Gruppe geht es besser, weil du weißt, das ist ein sauberer Umgang miteinander. Frage beantwortet? Ist gerade nochmal eine bemerkliche Frage dazu?
Was ist, wenn man Angst hat, unter vier Augen zu sein?
Ja, genau. Was ist, wenn man Angst hat unter vier Augen? Es geht, weil es vielleicht schon Vorgeschichte hat, oder? Ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das ein bisschen abfedern. Eine ist sicher, dass du eine Person mit einbeziehst, dass du einen Brückenbauer machst, dass du ein SMS schreibst, dass man das ein bisschen abgefedert angeht. Sicher würde das zum Punkt 2 führen, dass man mit Zeugen kommt, aber oftmals ist es einfach auch gut, nochmal auszutesten, ist die Angst berechtigt oder nicht. Wenn die Angst berechtigt ist, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn man dieser Person sagt, schau, es ist das und das passiert, ich fühle mich nicht ganz wohl mit dir zusammen, das zu besprechen, ist es für dich okay, wenn ich XY noch dazu nehme? Das wäre jetzt so ein praktischer Weg, ja? Ja, ich muss mal einen Versuchsballon starten lassen. Und vielleicht einmal anrufen und sagen, du, weißt noch dazumals, ich würde so gerne mit dir nochmal über das reden. Und wenn dich die Person dann gerade runterputzt, oder? Dann musst du dann sagst vielleicht, okay, Lou, wow, ich spüre, es ist noch nicht so weit. Danke für deine Antwort, ich melde mich nochmal. Und dann meldest du dich vielleicht wieder und sagst, hey, schau, ich habe doch dort angerufen und schau jetzt, es ist mir wirklich ernst, ich würde gerne noch XY dazu nehmen. Oder? Also ja, wir müssen immer vom Besten ausgehen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass das Problem nicht so gross ist, dass das Problem bei uns ist, dass die Person das gut meint, mit Liebe angehen und meistens löst sie sich dann auf. Nochmal eine Bemerkung, das ist super, das bringt uns wirklich au fond, wie der Franzose sagt. Ah, super, super, super Bemerkung, super Ergänzung, Einwand. Ich habe vorher gesagt, dass man für die kleinen Sachen vielleicht nicht die ganze Kette da durchgeht. Ich habe es falsch gesagt, das ist völlig wahr. Ich sage mal, der geübte Christ, der macht Punkt 1, 2 und 3 relativ zügig, weil es so einer Natur wird. Also es ist dann nicht mehr mühsam, jetzt muss ich anhocken, was ist jetzt mein Störgefühl, wo knackt es, genau, was ist jetzt mein Balken, ist alles dunkel. Und dann, oh, jetzt muss ich dem noch vergeben und dann knurrt es 3 Wochen rum. Das ist auch etwas, was Christus in dir macht. Und ich kann eigentlich in dem Sinn das sagen, dass du als reifer Christ bei kleineren Vorkommnissen im Grunde genommen Punkt 1, 2 und 3 automatisch abspulst, oder? Frage beantwortet? Super. Dann gehen wir weiter, wenn die Konfrontation unter vier Augen etwas bringt. Ich hätte sollen anschreiben, Wiederherstellung. Dann geht es in den Wiederherstellungsprozess. Wie man vorher gehört hat, muss noch etwas in Ordnung gebracht werden. Oder ist das einfach zwischen uns und ist vorbei? Dann ist vorbei, Glory, du hast einen Freund gewonnen. Und ich sage, jeder Konflikt, den du kannst lösen in göttlicher Art und Weise, macht deine Beziehungen stärker. Das ist einfach der Hammer, oder? Und wenn das nicht funktioniert, dann sagt das Wort Gottes, bringen Zeugen mit. Und da merken wir, jetzt wird es schon ein bisschen heikel, oder? Wen soll ich jetzt mitnehmen? Weil in der Regel ist es so, meine Erfahrung ist, wenn es unter vier Augen gelöst werden kann, dann ist es gut. Wenn du das weitermachen musst, dann ist die Sache schon recht verhärtet, weil meistens wird ein Mensch nicht einsichtiger, weil du einen Zeugen dabei hast, sondern er baut sich innerlich noch mehr auf, um sich noch besser zu schützen, oder? Das ist unsere Kultur. Ich glaube, dazu als Kultur Jesus ist das noch anders. Sie hat einen Zeugen noch mehr gegolten. Bei uns ist einfach ein Zeuge ein weiterer Feind, oder? Wo ich ins Feld springe. Daher würde ich unter Christen würde ich auch sagen, schau, welche Person ist geeignet, die zu beiden Herzen Zugang hat? Da könnte man auch von einem Vermittler reden. oder? Wo den Punkt klar und deutlich auf den Punkt bringt, nicht schmälert, aber wo eigentlich ist es ein Türöffner zum Herz, soll es ja sein. Soll jemand sein, der den Prozess doch noch passieren lässt. Und du musst denken, du hast mit dieser Person schon geredet, unter vier Augen. Es hat nichts gebracht, du läufst weg, nicht im Streit, sondern du sagst, hey, okay, ich nehme es auch noch mal mit. Das ist wirklich, das habe ich vergessen zu sagen, was ist, wenn es nicht klappt. Unter vier Augen, eben der Prozess ist nicht abgebrochen, das heisst, du musst dieser Person nicht ein schlechtes Gefühl geben. Sondern du kannst einen Satz sagen, wie zum Beispiel, ich habe es wirklich von ganzem Herzen so gemeint und ich merke, wir haben da wirklich eine Position, die weit auseinander ist. Wäre es für dich okay, wenn wir jetzt zum Beispiel noch würden, jeden Les beiziehen, jetzt bei uns, oder? Jeden Les, das sind unsere Seelsorger, Freisetzungspersönlichkeiten, sind überall respektiert und da kann eigentlich niemand Nein sagen. Weil wenn sie jeden Les dabei sind, hey, das kann dann noch schief gehen, oder? Und so kannst du eigentlich eine Brücke schlagen und kannst eigentlich deine eigene Unzulänglichkeit eingestehen. Kommst du zum Punkt 2, Konfrontation mit Zeugen, bringst die Sache nochmal vor mit weiteren Leuten. Und da gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen, darum öffne ich gerade nochmal für Fragen. Konfrontation mit Zeugen. Haben Sie da gerade eine Frage? Im Roten, der Herr im Roten, der schlanke Herr im Roten. Die ihn schon länger kennen, das ist der Hammer. Also in diesem Beispiel geht es jetzt wirklich, gehen wir davon aus, der Schuldanteil ist nach sorgfältiger Prüfung, du bist 1, 2, 3 durchgegangen, ist beim anderen. Du hast ja deinen Schuldanteil, hast du schon Verantwortung übernommen, du hast Liebe, Vergebung. Im Grunde genommen geht es jetzt um den Schuldanteil von deinem Gegenüber. Und da geht es jetzt nicht um einen Vermittler, der dich in die Pfanne hält, sondern da geht es darum, das hast du schon geprüft, also da geht es wirklich jetzt einfach um den Schaden, den der andere dir gemacht hat, oder? Da geht es jetzt darum, dass du jemanden reinführst, der Zeugen ist von dem Schaden, der an dir passiert ist. Also da geht es jetzt um dich, um deine Mühle. Und warum so klar und deutlich? Weil du vorher Schritt 1, 2 und 3 schon gemacht hast. Darum habe ich vorher gesagt, schau, Leute, es ist so wichtig, dass ihr das versteht. Bang! Das stimmt. Da seht ihr 1, 2 und 3, oder? Ist schon passiert. Und dann kommst du auf die Person zu und dann brauchst du jemanden, der dich bestätigt. Und sonst, wenn das nicht so ist, dann soll der Zeuge, der soll dir schon im Vorfeld sagen, du, ich sehe es im Fall nicht so wie du, weißt? Aber wenn du nachher in dieser Situation bist, wäre es dann wieder blöd, wenn, oder? Wenn der andere ihm schon 20er Nötchen gegeben hat vorher. Du fragst, die Frage ist bei der Konfrontation nicht der Herzenszugang das Wichtigste, um das zu behalten? 100% ja, das ist genau korrekt. Darum Schritt 1, 2 und 3 unbedingt machen. Du wirst das richtige Herz haben, wenn du dieser Person vergeben hast und Feindesliebe hast. Und du wirst das richtige Herz haben, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, nämlich, dass du in Wahrheit und Liebe kommst, dass du nicht aus Verletzung handelst, dein Motor, und dass Jesus soll der Sieger sein und nicht du. Das ist korrekt. Right. Was ist die Rolle des Zeugen, ist die Frage. Der Zeuge soll dich bestätigen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr den Schritt machen könnt. Die ersten drei Predigten habe ich eigentlich gegen dich geredet. Ich habe gesagt, der Fehler ist hoffentlich bei dir. Schau deinen Fehler an. Lösen. Jetzt haben wir die Zeiten gewechselt. Die Arbeit haben wir sauber gemacht. Jetzt geht es darum, dass du konfrontierst mit dem, was der andere falsch gemacht hat. Und der Zeuge hat den Auftrag, deinen Punkt am Gegenüber zu vertreten und zu sagen, mal, es stimmt im Fall, was er sagt. Ich habe es auch so erlebt. Ich erlebe dich auch so oder ich habe das und das und das Beispiel. Es ist wirklich jemand, der auf deine Mühle redet. Es ist nicht ein Vermittler. Obwohl ich vorher das Wort gebraucht habe, ich habe schon beim Aussprechen gedacht, es ist nicht ganz korrekt. Es ist ein Vermittler in dem Sinn, dass er vielleicht ein zusätzlicher Herzensöffner ist, aber nicht an der Sache herumritzt. Ist es wichtig, dass es immer eine Konfrontation gibt? Das Wort Konfrontation habe ich dich absichtlich gewählt. Ich sage ja. Ich sage ja. Weil Konfrontation ist nicht negativ, sondern positiv. Es bringt Sachen ans Licht und man spricht Sachen an, die man eigentlich normalerweise nicht anspricht, weil an einer Konfrontation weicht man ja aus. Das sucht man nicht im Leben. Also im Straßenverkehr zum Beispiel. Oder? Und darum, ja, Konfrontation, wenn das Problem nicht gelöst ist, ist wichtig. Wenn ich die Leute nicht mehr sehe, eben wie gesagt, also erstens mal, wenn das Störgefühl da ist und dich beeinträchtigt, ist egal, ob du die Leute siehst oder nicht. Zweitens, es betrifft Christen, Geschwister, die das einordnen können. Wenn du dann irgendwann einmal, wenn ich jetzt zu meinem alten Lehrmeister gehe und sage, du, ich habe noch ein schauriges Störgefühl noch dort und so weiter, dann sagt er, komm, was ist los? Ist alles klar bei dir, oder? Es sollen wirklich Leute sein, die im gleichen Raster ticken, oder? Ist beantwortet? Vielleicht noch eine Frage?
Aber muss man nicht auch mit dem eigenen
Speisen
den anderen konfrontieren?
Mit dem eigenen Speisen? Was du falsch gemacht hast? Ja, ist eh klar. Also Konfrontation unter vier Augen. Dort steigst du natürlich ein und du tust auch deinen Schuldanteil, wo du ja die Arbeit leistest. Aber das, ja, ist sehr gut, dass du das sagst. Das ist sehr wichtig, aber das ist ja eigentlich das, was das Herz öffnet. Sagst, schau mal, wir sind dort zusammen gewesen und ich weiss, es hat eine Vorgeschichte und ich habe ja bla 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 auch nicht alles richtig gemacht. Ich will mit dir über den Punkt reden, was denkst du dazu, oder? Das ist die saubere Vorbereitung. Gut, dass du es noch mal reinbringst. Ja. Ist klar, dass wir unsere Schulden unter den Tisch wischen, wenn wir sie schon finden. Aber gute Frage. Cool. Ist gar noch mal jemand? Ja. Das Prinzip funktioniert überall. Aber unter Christen hast du den Anspruch, unter wiedergeborenen Christen in der gleichen Church, gleichen Power-Team, hast du den Anspruch, dass der Prozess mit dir durchgeht. In der Welt hast du den Anspruch nicht, weil du nicht unter der gleichen Autorität stehst. Das ist ein reiner Goodwill, oder? Aber das Prinzip funktioniert überall. Aber es ist mit der Bergpredigt. Es ist für Christen geschrieben, für Christen gegeben und du darfst es nicht deinem weltlichen Kollegen überstülpen. Das heisst, Schutz erwartet nicht zu viel, oder? Das Prinzip funktioniert aber. Ist das so beantwortet? Gut. Wenn das mit den Zeugen auch nicht nützt, dann bring es vor Gemeinde. In dem Sinne Gemeindeleitung. Was ist da die Idee? Bring das Problem vor einen Richter. Blöd gesagt. Schiedsgericht. Blöd gesagt. Es ist so, bring es vor die Gemeindeleitung und sag, schau mal, ich komme mit XY, komme ich einfach nicht schlagen. Dann hat man da beim Welcome-Team, hat man dem ja ein Scheinbein reingekinkt. Und jetzt streitet er das einfach ab. Aber jemand war Zeuge, ich habe einen Bläuel und jetzt komme ich zu dir, HC, ich habe ein Problem. Oder? Banal gesagt. Bring die Sache vor die Gemeindeleitung. Und Gemeindeleitung, und darum sage ich auch allen Leuten immer, und das ist jetzt eine Klammer, sucht euch eine Gemeinde, wo ihr hinter der Leitung stehen könnt. Weil das ist so wichtig, weil wenn du in einer Gemeinde bist, wo du den Pastor einen Hohlen findest und denkst, der hat so etwas nichts zu sagen in meinem Leben, dann ist mein erster Ratschlag an dich ist nicht, find mich einen Hohlen, sondern find einen Pastor, wo du kannst vertrauen kannst. Weil er kann nichts in deinem Leben bewirken, wenn du ihm nicht vertraust. Und darum geben wir uns auch Mühe, lassen die Leute an uns herkommen, machen Newcomers, testen die auf Herz und Nieren. Und wenn die den Newcomers gemacht haben und man gegenseitiges Vertrauen ausgesprochen, dann sind wir befähigt, den Weg zu gehen. Weil es könnte ja sein, dass einmal ein Konflikt ist und ich müsste in dein Leben hineinreden. Und wie blöd wäre denn das, wenn du dann mir müsstest sagen, du weißt, ich habe schon die letzten 3/4 Jahre aufgehört, dir zu glauben. Oder? Dann ist ja überflüssig. Also die Gemeindeleitung, die musst du dir aussuchen und such dir eine Gemeindeleitung, wo du grundsätzlich vertraust. Nicht, dass die keine Fehler machen würden. Kritikfähigkeit gehört in das Package vom Vertrauen, aber eine gemeinsame Autorität ist wichtig. Also du würdest nachher die Sache, wenn ihr ein Problem habt, in der Church, gehst du zu der Susanne, gehst du zu mir, gehst du zum Exi oder sonst jemand aus dem Leitungsteam und würdest die Sache vorbringen und dann... Wenn die Person nachweislich sich weigert und sagt, nein, schau, ich habe den nicht geginkt. Dabei haben wir es ja gefilmt, oder? Also die Kamera filmt nur mich, aber theoretisch, oder? Nicht, dass er jetzt Angst hat. So einen kleinen Ausschnitt. Aber angenommen, wir könnten es ja beweisen, wir haben ja Zeugen, ich habe genau gesehen, wie du den geginkt hast. Dann wäre der letzte Schritt Trennung, oder? Und Trennung heisst, wenn dein Bruder auch da nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimm, nimmt er selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, behandle ihn wie einen, der von Gott nichts wissen will und ihn verachtet. Dann kommt es zu einer Trennung. Aber ihr seht, Trennung ist wirklich der letzte Punkt und es gibt so viele Abzweigungen in der Wiederherstellung. Und ich habe das sehr selten erlebt, dass es zu einer Trennung gekommen ist. Ich habe es auch schon erlebt. Aber jetzt, meine Lieben, was heisst das? Es heisst das, behandle ihn wie einen, der von Gott nichts wissen will. Was bedeutet das? Es bedeutet doch nichts anderes, als dass man ihn lieben soll, oder? Ja. Weil das ist es. Das sagt ja schon Jesus, oder? Also das ist dann überhaupt kein Outcast oder irgendeinen ganzen Hohlen, sondern du musst einfach zum Schluss kommen und sagen, schau, der hat die Prinzipien nicht verstanden, der ist vielleicht gar nicht wiedergeboren, weißt? Der lebt noch in der Lüge, der checkt das wirklich nicht, oder? Und dann sagst du, hey, das ist eine super, super coole Sache, schau, wir müssen uns an diesem Punkt trennen. Das heisst, dass du nicht mehr deine Geheimnisse mit dieser Person teilst, dass du ihn nicht mehr als einen Bruder anschaust, aber das heisst nicht, dass du ihm deine Liebe kündigst. Verstehst du? Und so ist es auch im normalen zivilen Leben. Es kann zu einer Trennung kommen. Und das bedeutet aber nicht, dass nachher ein Hass dort ist. Sondern es bedeutet, dass auch dort nachher die Feindesliebe in dem Sinn triumphiert und der Weg für eine Versöhnung immer offen ist. Yes. Ja, was mir ganz wichtig ist bei dieser Zeichnung ist Folgendes. Das Ziel ist immer, dass Jesus siegt. Zu jedem Zeitpunkt kann es sein, dass du selber von Schuld überführt wirst. Das darfst du nicht ausschliessen. Aber in Konfrontation gehst du erst rein, wenn du das abgeklärt hast. Dass du deinen Schuldanteil schon übernommen hast. Du hast die Prüfung gemacht. Du weißt, hey, das Problem, über was wir jetzt eigentlich reden, das Problem liegt ihm gegenüber. Und so gehst du rein. Es ist immer möglich, dass der Heilige Geist dich überführt. Und Halleluja, dann sind wir noch schneller in der Wiederherstellung. Du sagst, ah oh, ja, was? Das habe ich gar nicht gewusst. Das ist alles ganz anders. Aber meistens ist es eben nicht. Und es muss konfrontiert werden. Und es gibt immer Ausweichsmöglichkeiten. Jeder einzelne Pfeil ist ein Pfeil in die Freiheit und im Frieden. Und ich möchte diese Message eigentlich so schliessen und sagen, es ist eine Message für die Church. Es ist eine Message für die Leute, die sich zur City Church zählen. Und ich möchte euch fragen, sind ihr im Reinen? Sind ihr im Reinen? Oder gibt es Störgefühle? Gibt es Sachen, die ihr müsstet prüfen? Was allenfalls wichtig ist, dass ihr konfrontiert. Macht das. Weil es heisst im Wort Gottes, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass es ihn überhaupt gibt. Und ich glaube, wir leben in einer Einheit, ich glaube, wir leben in einem Frieden, aber es wird nicht über 100%ig sein. Es wird da und dort irgendwelche Probleme geben. Und ich möchte, dass wir die bereinigen. Ich möchte, dass wir die ansprechen, dass sie aufeinander zugehen. Dass sie nicht zu bequem sind oder unwissend, sondern dass sie das wirklich auch machen. Weil, wenn du das machst und jemanden ansprichst und unter Konfrontation durchgehst, hast du nachher jemanden gewonnen. Und nachher sind die erst recht stark. Halleluja, ist das nicht cool? Und wir wollen ein starkes Netz sein, weil Gott will viele Menschen dazuführen. Und sie sollen von Anfang an erkennen, wie wir miteinander umgehen. Und das bedeutet nicht, dass wir immer alles richtig machen. Aber es bedeutet, dass wenn wir erkennen, dass wir etwas besser machen können, dass wir es besser machen. Dass wir in die Exzellenz hineingehen. Halleluja. Ich würde auch gerne landen und nächsten Sonntag gehen wir ins Thema Wiederherstellung rein. Und ich möchte beten, zuerst für uns als Church, dass alle, die das hören, sollen das auf sich nehmen, dass wir in den Prozess hineingehen, dass man wirklich sagen kann, von uns, City Church, sie sind ein Herz und eine Seele. Weißt du, wie in der Apostelgeschichte, sie sind ein Herz und eine Seele und der Herr tut täglich dazu. Ist das nicht der Hammer? Ich höre einen tosenden Applaus innerlich. ja, so ist es. Ein Herz und eine Seele. Weil das ist der Ort, wo Gott Seelen und Menschen dazu gibt. Weil da kommen wir jetzt auf den richtigen Boden. Wir beten zuerst für das und dann beten wir für Menschen, die allenfalls heute Morgen den Schritt auf Jesus zumachen und ihr Leben anvertrauen. Vater, ich danke dir, dass du uns einfach auch einen Weg gegeben hast durch Jesus, wie wir Konflikte lösen können. Und ich danke dir, dass es ein Weg ist, der in unserem Herz Sinn macht. dass wir wirklich die Sachen ernst nehmen, dass wir den Fehler bei uns suchen, dass wir so viel so uns ist, alles in Ordnung bringen, aber dass wir auch unser Gegenüber konfrontieren. Mit dem, was wir den Eindruck haben, hat es einen Fehler gemacht, hat es falsch gehandelt. Und ich danke dir da jetzt einfach für die City Church, für weiche Herzen, ich spreche das ihnen. Ja, das soll ein Lieb sein, wo das gelebt wird. Es soll ein Lieb sein, wo Störgefühle ernst genommen werden, wo der eigene Balken ernst genommen wird, wo Vergebung stattfindet und wo Konfrontation in deinem Sinn Normalität ist. Dass Probleme gelöst werden können. Ich spreche das aus im Namen Jesus Christus über uns alle. Und ich implementiere das im Geist, im Namen Jesus, dass kein Raum für Heuchlerei da ist. Kein Raum für Selbstgerechtigkeit, sondern dass alles transparent ist und dass du der Sieger bist, jeden Konflikt, Jesus. Dass es nicht darum geht, dass wir einander besiegen und Recht haben, sondern du hast alle gleich lieb und du willst siegen, Jesus. Und ich spreche das aus über die Church und alle, die das wollen, die sich dazu zählen, auch Online-Hörer, sind gesegnet. Es soll eine Kultur von Frieden sein. Und ich implementiere das im Namen Jesus, auch da bei uns in der Schweiz, auch da bei uns in der Church. Auch wenn das für viele neu ist. Auch die ersten Schritte sollen gesegnet sein. Und wir sprechen Grosszügigkeit rein, wenn Fehler passieren in diesem Prozess. Wenn man nicht alles genau richtig macht. Danke, Jesus. Halleluja. Das ist sehr cool. Das wird grosse Frucht bringen. Wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich habe mein Leben Jesus noch nicht anvertraut. Es ist jetzt Gelegenheit. Ich spreche ein Gebet vor. Das Gebet, wo du dich einfach zu Christus bekennst. Wenn du das mitbetest, geh du bitte nachher an PlayStation. Das steht, wo Gott das Licht jetzt angeht. Danke, Andi. Und dort haben wir eine Bibel für dich vorbereitet und sind Leute da, die dir die ersten Schritte helfen und möchten dich auch begleiten, dass du einen guten Start hast im Glauben. Halleluja. Wenn dich das betrifft, dann bete du das mit mir nach. Alle anderen dürfen es auch laut mitbeten. Herr Jesus Christus, ich komme heute Morgen vor dich. Mit einem offenen Herz. Ich habe gesehen, dass viel Schuld in meinem Leben ist. Ich möchte, dass das weg ist. Ich möchte, dass der Berg zwischen dir, Gott und mir weg ist. Ich bitte dich jetzt um Vergebung. Bekenne dir all mein Versagen. Ich danke dir für deine grosse Liebe, dass du mich liebst, auch wenn ich Fehler habe. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben für mich hingegeben hast, damit ich lebe. Ich will dein Diener sein, ab dem heutigen Tag bis in alle Ewigkeit. Ich will die Zeiten wechseln heute, von der Finsternis ins Licht. Erfüll du mich mit deinem Heiligen Geist und lerne mich, alles zu halten, was du in deinem Wort uns gesagt hast. Mein Leben gehört dir, Jesus. Amen. Amen. Yes. Freuen wir uns. Vielleicht noch auf den Song mit der Band. Da werden wir bald in die Infos reingehen, wir werden weiter worshipen. Nutzt die Gelegenheit, nehmen wir das Abend mal zusammen und empfangen das Gebet in der PlayStation.